Wir machen weiter mit der Zeit von 88 bis 93. Wir haben ja nur noch drei Sitzungen und ich würde gerne die 90er zumindest noch durchbekommen. Zeitgeschichtlich, das ist jetzt so ein Teil, das geht jetzt, es gibt drei Folien. Es ist in der Zeit mehr passiert und ich will auch nie lesen, dass 89 die Mauer fiel und 90 der Golfkrieg war und so. Also es ist mehr passiert, aber es ist ein wichtiger Einschnitt, der Fall der Mauer, weil damit die Auflösung des Kalten, also der Kalte Krieg wird langsam beendet und die Blockbildung der Welt löst sich langsam auf. Bis dahin gab es zwei Blöcke, die Blauen gegen die Roten, also Sowjetunion gegen Amerika. Und dann gab es die entsprechenden Vasallen, da gehört Europa zu, war klar bis heute auf amerikanischer Seite. Südamerika ist amerikanisch geprägt, Australien, Japan, so in Neuseeland. So, und dann gibt es die Sowjetunion mit ihren entsprechenden Staaten. In Afrika haben sie ihre Einflüsse und da ist so ein bisschen der Streit zwischen Europa und der Sowjetunion aus. Also was ist kommunistisch regiert und was nicht. Kuba ist ja jetzt noch diese Enklave und dann gibt es mittelamerikanisch, gibt es noch so die ein oder andere kommunistisch regierte, das ein oder andere kommunistisch regierte Land. Aber im Wesentlichen ist so die, gerade auch an der deutschen Grenze, treffen die Blöcke wirklich aufeinander und oben bei Alaska und in Afrika gibt es Konflikte oder der Vietnamkrieg, Afghanistan, das sind so Orte, in denen halt beide Lager aufeinander stoßen. Das endet in den 90ern, so, also nicht sofort, die Sowjetunion, also die Mauer fällt 89, die Sowjetunion löst sich dann 91 auf und die Amerikaner haben jetzt mal eine Zeit das Gefühl, wir haben gewonnen. Das Ende der Geschichte, gibt es ein schönes Buch, in der Zeit, weil die Vorstellung ist, es gibt ein System, es hat sich durchgesetzt und den Rest kann man vergessen. Die Geschichte ist damit an ihrem Höhepunkt angekommen. Inzwischen wissen wir, dass das vielleicht ein bisschen zu früh war, wie immer, aber zumindest löst sich dieses Zwei-Fronten-Denken aus, wir die Guten, da die Bösen. Plötzlich gibt es keine so richtig Guten mehr oder es gibt verschiedene Abstufungen von Gut und dann auch verschiedene Sichtweisen. Das geht einher in den 90ern natürlich auch mit der Globalisierung und die begleitet wird von der Durchsetzung des Internets, sodass wir inzwischen Informationen haben über andere Länder und Kulturkreise, die uns in den 80ern und den frühen 90ern einfach nicht so zur Verfügung standen. Und da gab es viel mehr Klischees und viel mehr Vorurteile, die so durch entsprechende Medien auch befeuert wurden, weil man überhaupt keine Möglichkeit hatte, mit denen in Kontakt zu treten. Oder die hatte man, und die waren wirklich enorm ressourcenintensiv. Das erodiert allmählich in den 90er Jahren. Das führt dann auch, also Amerika sucht eine neue Rolle. Es führt 1990, 91 zum ersten Golfkrieg, weil Irak in den Emiraten einfällt und dort die Ölfelder besetzt. Und Amerika ist wie alle Industrieländer enorm abhängig vom Öl und führt einen Krieg im Nahen Osten, was eigentlich ungewöhnlich war. Sie haben einen Krieg ja schon im Fernen Osten geführt, so Vietnam, da ging es gegen Russland. Im Wesentlichen, also die Frage, kriegen die Russen Zugang zum Meer und auch der Afghanistan-Konflikt war so einer, es wäre eher so Stellvertreterkrieg Amerika gegen Russland. Im Golfkrieg waren die Russen gar nicht involviert, da ging es tatsächlich gegen Saddam Hussein und den Irak und um den Kampf um Öl, um eine wichtige Ressource und die Frage, welche Rolle spielt Amerika in der Welt, dass sie nämlich in solchen Konflikten eingreifen, wenn sie das Gefühl haben, dass strategische Interessen von ihnen dadurch betroffen sind. Und man lebte ja bis dahin in dieser Vorstellung, dass Europa ist kriegsfrei und auch das umliegende Land ist irgendwie kriegsfrei und jetzt kommt der Krieg allmählich wieder, dann gibt es den Bosnien-Konflikt, die NATO-Einsätze. Deutschland hält sich ja bis heute extrem zurück, immer mit der Begründung, ja, Geschichte und keine deutschen Armeen mehr in der Welt. Ist auch in der Bevölkerung schwer zu vermitteln, wenn irgendwo ein deutscher Soldat erschossen wird. Man ist aber froh, dass die Amerikaner bzw. und ihre Verbündeten das machen. Und sehr froh ist man auch im Golf. Also der Golfkrieg ist so einer, wo irgendwie selbst die Grünen gesagt haben, das ist halt aus humanitären Gründen gerechtfertigt. Und das fängt dann so an, wann ist Krieg eigentlich eine legitime Form der politischen Auseinandersetzung? Ist beim Golfkrieg nicht ganz so einfach zu beantworten oder beim Bosnien-Konflikt? Irgendwie kann man sagen, niemals, darf nie sein, aber was macht man, wenn die Gegenseite sich einfach nicht dran hält und einfach irgendwo einmarschiert? So, und diese Diskussionen werden einerseits geführt und die andere große Diskussion, die der Golfkrieg auslöst, ist die Frage der Berichterstattung. also Krieg und Berichterstattung sind ja schon immer Partner gewesen. Also es fängt ja schon mit der Telegrafenzeit an, wo dann die Journalisten über Vorgänge, also im 19. Jahrhundert, im Krimkrieg, hatten die Informationen über Vorgänge an der Front, die die Soldaten nicht hatten. Und es wurden auch Verlustmeldungen rausgesendet, bevor sie überhaupt bestätigt wurden. Und die Kriegsfotografie, alles 19. Jahrhundert. Was wir hier aber plötzlich haben, ist die Darstellung von diesen entkörperten Waffen. Das sehen Sie unten rechts. Diese Darstellung, die man dann auch in Filmen und in Spielen findet. Aus der Rakete heraus gefilmt, sieht man den Aufschlagspunkt. Und der Krieg wird plötzlich so entmenschlicht. Also es gibt keine menschlichen Verluste und man sieht nur so Maschinen und grünes Flackern in der Luft. Und die Berichterstattung über das Leben der Soldaten wird stark zensiert, sodass es so eine Form der, es gibt eine neue Form der Kriegspropaganda. Also aus medialer Sicht ist der Golfkrieg der erste hochinteressant, weil sich das, was sie damals gelernt haben, in folgenden Kriegen entsprechend dann wiederholen wird. Also das sind so die drei Pinselstriche, die ich Ihnen in dieser Zeit mitgebe, weil sie medial enorm bedeutungsvoll werden. Also auch unsere ganzen Genres werden sich dadurch prägen, weil plötzlich die alten kalten Kriegsszenarien nicht mehr klappen. So die russischen Spione, die an der deutsch-deutschen Grenze getauscht werden, die ganzen James-Bond-Szenarien, das muss alles wird neu geschrieben. Man braucht neue Gegner, um seine alten Geschichten weitererzählen zu können. In den 90ern ist das schwierig und ab 2001 weiß man es, die Terroristen sind es. Aber schon Mitte der 90er werden plötzlich Araber plötzlich die Bösen. Also wir treffen die noch. Was sind kulturelle Kontexte inklusive Adaption in dem Fall? Also wiederum in unseren der Kulturgeschichte des Fantastischen eingebettet, haben wir im Science-Fiction-Bereich oder Science-Fantasy-Bereich mit Abyss den großen Durchbruch der Computergrafik. Also James Cameron wird mit Abyss dieses Morphing ins Kino holen, wo man, in dem Fall ist es ja so eine Flüssigkeit, die simuliert wird und diese Flüssigkeit nimmt die Gesichtszüge von diesen Insassen in der Unterwasserstation an. Das sind dann Aliens und das ist also alles eine Science-Fiction-Story. Aber Computergrafik wird plötzlich wieder interessant. Ich hatte Ihnen ja so ziemlich alle Anwendungen der Computergrafik in den 80ern gezeigt, das endet hier, weil es so viele gibt. Und in den 90ern wird es dann klar, der fantastische Film ohne Computergrafik wird undenkbar. Die macht natürlich auch Fortschritte, also die Grafiken werden besser. Der endgültige Durchbruch ist dann 91 auch von Cameron, der Terminator 2, in dem man Bilder, hier morpht er sich gerade, dann der besteht aus flüssigem Metall und der morpht sich gerade durch so ein Gefängnisgitter durch. Und in Terminator 2 gibt es jede Menge Szenen, die ohne Computergrafik überhaupt, also es wäre mit Special Effects gar nicht zu bewältigen gewesen. Und man sieht es ja auch hier, also es wird, eine Computergrafik wird eingesetzt auf humanoide Figuren. Also es geht gar nicht mehr um solche Science-Fiction-Wesen, sondern man hat tatsächlich so beides irgendwie ineinander. Die Computergrafik wird unsichtbar. Also es wird schon ausgestellt als Visual Effekt, aber es ist nicht mehr wie am Anfang der Computergrafik, gibt es nur Computervisualisierungen, dann geht es halt um so nicht-humanoide oder nicht-menschliche Figuren und plötzlich nimmt man auch Computergrafik und Visual Effects auf menschliche Figuren und damit ist es klar, wo die Visual Effects ihren Platz haben werden. Es gibt eine Adaption, Terminator 2, The Arcade Game, das ist so ein Rail-Shooter, und begründet den unglaublich schlechten Ruf der Computerspieladaption. Also nicht dieses Spiel, aber in der Zeit geht das. IT hat es ja vorgemacht. Es gab dann lange nichts mehr. Es fängt dann wieder an, dass zum Kinostart muss ein Computerspiel auf den Markt und die sind grottenschlecht durch die Bank. Also fast alle Computerspieladaptionen von diesen Filmen sind so miserabel, dass der Eindruck entsteht, Film und Spiel, das passt einfach nicht zusammen. Umgekehrt ist auch nicht besser, also die Filmadaptionen von Computerspielen sind genauso schlecht. Und bis heute hält sich das Gerücht, dass Computerspiele keine vernünftigen Filme adaptieren können und umgekehrt. Liegt dem Medium ja nicht bei. Also sie lässt sich eher produktionsästhetisch begründen als medienästhetisch. Robocop 2, also hier, ich zeige Ihnen jetzt nicht die ganzen Ausschnitte aus Zeitgründen, also wenn Sie das mal interessiert, die Geschichte der Computergrafik im Film, haben Sie hier wieder so eine Gesichtsvisualisierung, also eine 3D-Gesicht mit Mimik. Also Gesichter hatten wir ja schon in Futureland, Future World, aber hier sehen Sie dann halt wirklich das Gesicht, was reden kann. Auch das ist so ein Weg hin zum virtuellen Schauspieler. Und die Adaption daneben, ich glaube, so ein Run-and-Gun-Ding, also wo sie halt als Robocop sich durch diese Level schießen. Total Recall arbeitet mal mit so einer, also mit verschiedenen Visual Effects. Unter anderem berühmt ist die, wo er durch so ein Röntgen, also hinter so einem Röntgenschirm vorbeigeht und die Animation der Menschen so im, wie Motion Capturing auf die Skelette übertragen wird, sodass es aussieht, als würden die da gerade durchleuchtet werden, sodass man ihre Waffen sieht. Also das sind solche Gimmicks, visuellen Gimmicks, die in der Computergrafik auftauchen. Das dazugehörige Spiel ist auch so ein Run-and-Gun-Ding, also auch nicht der Rede wert. Also als Spiel bringt es nichts Neues und funktioniert als Adaption so, man nimmt halt so den Schriftzug, ein paar typische Elemente aus dem Film und setzt das auf irgendeine Mechanik. Also da, die ist auch nicht innovativ, da passiert nichts, was wirklich spannend wäre in dieser Zeit. Der Horror findet über das Schweigen der Lämmer eine neue Ausdrucksform. So den, wir hatten ja diese Teenie-Slasher in den 80ern und den psychopathischen Serienkiller, der halt die Kleinstadt terrorisiert. In 1, 2, 3, 4, also in so länger dauernden Reihen, Halloween oder Nightmare on Elm Street. Mit dem Schweigen der Lämmer kommt jetzt so ein sehr realistischer, auch wieder so ein psychopathischer Killer, das ist nicht das Neue, aber mit einer ganz, also der viel mehr auf Atmosphäre setzt und nicht so sehr auf die Schockeffekte. Also es ist, auch aus heutiger Sicht ist das so, sind Horrorfilme so, funktioniert halt Horror heute, aber er funktioniert erst seit dem Schweigen der Lämmer so. Bis dahin löst, also er löst so ein bisschen dieses explizite und auch eigentlich ja klamaukhafte, aber dann doch in einer visuellen Darstellung dann erschreckende ab durch so einen psychologischeren Horror, in der so eine Kriminalgeschichte erzählt wird und gleichzeitig von sehr erschreckenden Figuren begleitet wird. Candyman von 1992 ist auch der Versuch, so einen Mystic Horror wieder unterzubringen, also in dem auch gar nicht so sehr die Bilder entscheidend sind, sondern die Psychologie dessen, was da eigentlich passiert. Und Dracula ist eher so eine Fortsetzung des Vampirmotivs. Bram Stokers Dracula von 92 mit einem frühen Ego-Shooter von 93 als Umsetzung. Also es gab ja schon Shooter in der Zeit, aber man versucht aus so einer ISO, aus so einer perspektivischen Darstellung sich halt durch den Friedhof durchzuschießen. Im Abenteuer, da passiert das meiste in den 90ern, also das Abenteuer-Genre mit Indiana Jones 1989, Batman, also der von Tim Burton, der Batman, der als erst, also es gab ja schon Batman und Spider-Man-Verfilmungen in den 70ern und 80ern, die allesamt, heute würde man liebevoll Trash dazu sagen, aber jetzt nicht wirklich erfolgreich waren. Der erste Batman von Tim Burton nimmt die Atmosphäre des Batmans auf und macht daraus einen sehr gut funktionierenden Film. Und Jurassic Park von Steven Spielberg, der ja auch in Indiana Jones mit George Lucas zusammen, eigentlich hat er ja die 80er und die frühen 90er dominiert, was so fantastisches Kino anging. Und mit Jurassic Park halt diese Lost Worlds hatten wir schon 1926 den Film, aber im Prinzip das Thema aufgreift, es gibt irgendwo dieses Tal, wo noch Dinosaurier sind. Sagt er, nein, wir haben eine Insel, da haben wir Dinosaurier gezüchtet, weil wir DNA-Spuren gefunden haben. Und DNA ist halt das, die große Technologie der 90er ist halt Biotech und das wird, bevor Biotech sich wirklich durchsetzt, wird das hier schon im Film aufgegriffen. Was würde passieren, wenn wir Bioengineering betreiben können? Was interessant ist an drei, das sind alles sehr erfolgreiche Lizenzen, die es ja bis heute gibt. Indiana Jones gibt es, Batman gibt es ja immer wieder, Jurassic Park wird auch immer wieder neu aufgelegt. Also die gab es schon vorher, die, also Jurassic Park ist eine Erfindung der 90er, wenn Sie mal von den Lost Worlds absehen. Wobei King Kong hat ja auch dieses Motiv der verlorenen Welt mit Urzeitwesen. Batman gibt es seit den 40ern, also es sind zum Teil jetzt sehr erfolgreiche Umsetzungen bekannter Geschichten. Und es gibt eine elendig lange Flut von Computerspielen, die zum Teil miserabel sind, wie bei Indiana Jones auf dem Atari schon von 1982, von Raiders of the Lost Ark, also der erste Film kam 81 raus, die Adaption gab es und wir hatten ja Pitfall als eigentlich Übernahme der Grundideen von Indiana Jones. Erfolgreicher ist dann das von LucasArts, das Point-and-Click-Adventure, in dem sie die Geschichte von Raiders of the Lost Ark, von Last Crusade nachspielen können. Also es gibt hier nur bis 2009 jede Menge Adaptionen. wie gesagt, die meisten davon nicht der Rede wert und prägen den Ruf von Computerspiel als so Wegwerfmedium. Batman ganz ähnlich, und da gibt es ja, das ist ja nur von 86 bis 96, da gibt es ja inzwischen sehr erfolgreiche 3D-Action-Adventures, die dem Film aber auch irgendwie das Wasser reichen können. Und Jurassic Park hat das ganz ähnlich. Also die Lizenzen gibt es auch hier von 93 bis 2011, was Moby Games dazu zu sagen hat. Und Sie sehen auch hier das Adaptionsprinzip, man nehme eine Szene, entkomme aus dem Gitter, komme an dem T-Rex oder an so einem Raptoren oder kommt von A nach B. Also es ist immer so dieses, man nimmt eine Szene und macht daraus ein ganzes Spiel aus vielen Leveln. Fantasy in der Zeit, Willow 1988, ist noch so ein sehr stark vom Herr der Ringe geprägte High-Fantasy-Geschichte, aber eigentlich ist Fantasy ja auch in den 90ern nicht so viel zu melden. Das endet dann, also diese Durststrecke endet eigentlich erst mit dem Herrn der Ringe und Harry Potter um die Jahrtausendwende. Es gibt diesen entsetzlichen Versuch, Super Mario Brothers zu verfilmen, also 1993, wie das ist so, also der Film floppt, alle Schauspieler lassen ihren Namen aus den Credits streichen und behaupten nie, da mitgespielt zu haben und so. Also das ist so wirklich einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Für Hollywood aber ein Zeichen, also Spieladaptionen gehen nicht, machen wir nicht mehr, das kann nicht klappen. Also so wie bei Tron. Tron zerlegt für 10 Jahre die Computergrafik im Film, weil Tron nicht gut lief. Und Super Mario Brothers sorgt dafür, dass es kaum Computerspieladaptionen gibt, weil das als Kassengift gilt. Interessant ist, 93 mit Groundhog Day in Deutsch, täglich grüßt das Murmeltier, gibt es einen Film, der funktioniert wie ein Spiel, weil der Darsteller muss halt einen Tag immer wieder erleben, so wie so ein Spiel, und wenn er es nicht schafft, er muss sie ins Bett kriegen, das ist das Ziel, also sie ist die Trophäe. Und wenn er das nicht schafft, dass sie sich in einem Tag in ihn verliebt, muss er den Tag nochmal von vorne anfangen. Er ist halt so ein Ekel und muss sich charakterlich läutern, damit sie ihn akzeptiert. So, also das ist eine etwas fragwürdige Prämisse, aber der Film selber funktioniert wie ein Spiel, weil er mit jedem Durchlauf was lernt, was er tun muss, um diese Welt zu schaffen. Ist auch so ein bisschen Open World, ist in so einer Kleinstadt. Und selbst wenn er sich umbringt, er wacht wieder auf und jetzt geht wieder von vorn los. Also es gibt keine Möglichkeit da raus, außer den finalen Boss halt zu gewinnen, den finalen Kampf. Und das ist interessant, weil dieses Spiel keinerlei Andeutung macht, dass es sich auf Computerspiele bezieht. Die Frage ist aber, ob man diese Form des Erzählens außerhalb, also ohne Computerspiele, ob man da jemand drauf gekommen wäre. Es wird ja auch Lola Rent geben, und dann gibt es ja jetzt mit Tom Cruise Edge of Tomorrow, wie heißt das? Edge of Tomorrow heißt das, glaube ich. Also was auch klarer als Computerspiel aufgebaut ist. Und Lola Rent auch 4 Varianten, also wie wäre es eigentlich, wenn man einmal kurz angehalten hätte, wie würde sich die Welt ändern? Also es sind so Filme, die, ohne das explizit zu machen, Anregungen aus Computerspielästhetik nehmen oder aus der Machart von Computerspielen. Der Actionfilm selber wird mit Tarantino in die moderne Ära geführt. Also wir hatten ja in den 80ern diese starken Männer, Bruce Willis, Schwarzenegger und Sylvester Stallone und die B-Liga, die ich ihn ja genannt habe. Wir hatten mit Scarface schon die Andeutung, aber mit Reservoir Dogs und dann vor allem Pulp Fiction wird so eine neue Form der Gewalt im Actionfilm, also auch der expliziten Darstellung von Gewalt und nicht so sehr der strahlenden Helden, sondern der gebrochenen Helden, also der Figuren, die eigentlich gar keine Protagonisten sind, sondern mehr so keine Identifikationsfiguren, so will man mal werden, sondern so will man eigentlich gerade nicht sein, aber es ist faszinierend zuzuschauen, wie die sich durch ihr Leben ballern. Pulp Fiction dann auch durch seine nichtlineare Erzählweise wird so das postmoderne Kino einläuten, beziehungsweise, nein, nicht einläuten, massentauglich machen. Also wenn Sie sich mit postmoderner Erzählungen im Kino beschäftigen wollen, kommen Sie an Pulp Fiction nicht vorbei. Der Name kommt aus diesen Groschenromanen der 20er, Pulp Magazines. Und Oliver Stone macht mit Natural Born Killers auch auf dieser Reihe mit. Also Gewalt um ihrer selbst willen. Also was sind das für Menschen, die Gewalt um ihrer selbst willen betreiben, ohne dass man versucht, die psychologisch zu verstehen oder überhaupt die Gewalt irgendwie aufzulösen. Die ist in dieser Welt einfach immer vorhanden. Deswegen spielt die dann auch in den entsprechenden Milieus. Und was anderes, was läuft natürlich, sind, also die Preise werden in die Höhe getrieben, das ist ja noch nicht zu Ende. Gerade vom fantastischen Film, die vom Spektakel leben. Die leben nicht von subtilen Figurenzeichnungen oder interessanten Konflikten, sondern vor allem von der Überwältigung des Kinopublikums. Überwältigung zumal audiovisuell. Das wiederum bedeutet, dass es immer teurer wird, so einen Film zu machen und sich ein Studio einen Flop nicht leisten kann oder höchstens einen, sondern dieses Bankrott, weil die ja in enorme Vorleistung gehen, wenn die da Dutzende von Millionen von Dollar zu bezahlen haben. Und das wiederum führt dazu, dass die Ängstlichkeit so hoch ist, dass man lieber einen Film, naja, fortsetzt, wo man weiß, der war erfolgreich, das Publikum will die Fortsetzung sehen, dann hat man nämlich einen gewissen Teil der Einnahmen schon mal sicher, weil die Leute sich das alles angucken werden. Das führt also zu Rocky 5, Gremlins 2, Robocop 2, Predator 2, Zurück in die Zukunft 3, allein 1990, Alien 3, Lethal Weapon 3, Robocop 3 etc. Also es gibt, das gibt es heute bei Spielen, dass sie, also gerade wenn eine neue Konsole rauskommt, gibt es am Anfang die Möglichkeit, so ein paar neue Franchises unterzubringen, aber danach nur noch Fortsetzungen, weil man sich nicht mehr traut. 200, heute sind ja die Preise eher so im 100er-Millionen-Bereich, auch bei Filmen. Da traut man sich nicht, mal was, eine ganz neue Franchise auszuprobieren, die vielleicht nicht angenommen wird. Ebenso kulturell die Adaptionen, Predator 2, Robocop, Back to the Alien 3 und so wie die aussehen, so matschig sind sie auch, alle kann man vergessen, wenn Sie so wollen, aber also diese Engführung von Kino mit Computerspielen, was bitte zum Kinostart rauskommt, prägt so ein bisschen die Spiele der 90er. So habe ich noch viel, ich gucke gerade mal. Ja doch, obwohl, na, es sind noch 4 Folien, ist schon spät, ich muss zum Campus. Wir machen an der Stelle weiter, weil wir dann in die Ära des postheroischen Actionfilms kommen. Im Intermedialen. Da machen wir einfach nächste Woche an der Stelle weiter. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.